Das neue Lied des sprechenden Huts. Harry mochte den anderen nicht erzählen, dass Luna und er die gleiche Halluzination hatten, wenn es denn eine war. So setzte er sich in die Kutsche, schlug die Tür hinter sich zu und sagte kein Wort mehr über die Pferde. Und dennoch sah er wie gebannt aus dem Fenster und beobachtete, wie sich ihre Silhouetten bewegten. »Habt ihr die olle raue Pritsche gesehen?« fragte Ginny. »Was hat die hier unten eigentlich zu suchen? Hagrid kann doch nicht weg sein, oder?« »Da wäre ich ganz froh darüber«, meinte Luna. »Er ist kein guter Lehrer, findet ihr nicht auch?« »Doch, ist er«, erwiderten Harry, Ron und Ginny wütend. Harry sah Hermine streng an. Sie räusperte sich und sagte rasch, »doch, er ist sehr gut.« »Nun ja, wir in Ravenclaw halten ihn für eine Art Witzfigur«, sagte Luna ungerührt. »Dann ist euer Sinn für Humor eben zum Kotzen«, fauchte Ron, als die Räder unter ihnen sich knarrend in Bewegung setzten. Luna ließ sich durch Rons Grobheit offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen, im Gegenteil. Sie betrachtete ihn nur ein Weilchen wie eine mäßig spannende Fernsehsendung. Die Kutschenkolonne ratterte und schwankte den Weg hoch. Als sie die hohen Steinsäule mit den geflügelten Ebern zu beiden Seiten des Tors passierten und auf das Schulgelände fuhren, beugte sich Harry vor, um nachzusehen, ob in Hagrids Hütte am verbotenen Wald Lichter brannten. Doch auf den Ländereien herrschte vollkommene Dunkelheit. Schloss Hogwarts jedoch rückte dreuend näher. Ein hoch aufragendes Massiv aus Türmen, pechschwarz gegen den dunklen Himmel, und hier und da strahlte ein Fenster feuerhell in die Nacht hinaus. Die Kutschen hielten klirrend an der Steintreppe, die zu den Eichenportalen hinaufführte, und Harry stieg als erster aus. Noch einmal wandte er sich um und spähte nach einem beleuchteten Fenster am Waldrand. Doch aus Hagrids Hütte drang eindeutig kein Lebenszeichen. Widerwillig wandte er den Blick erneut den unheimlichen Skelettgeschöpfen zu, die ruhig und mit leeren, schimmernd weißen Augen in der kalten Nachtluft standen. Denn halben Herzens hatte er gehofft, sie wären verschwunden. Harry hatte schon einmal erlebt, dass er etwas sah, was Ron nicht sehen konnte. Aber damals war es ein Spiegelbild gewesen, etwas viel Ungreifbareres als 100 sehr handfest aussehende Tierwesen, die stark genug waren, eine ganze Armada von Kutschen zu ziehen. Wenn er Luna Glauben schenken konnte, dann waren diese Tiere, wenn auch unsichtbar, immer schon da gewesen. Warum also konnte Harry sie plötzlich sehen und Ron nicht? »Kommst du jetzt, oder was?« sagte Ron neben ihm. »Oh ja«, gab Harry rasch zurück. Und sie schlossen sich den Scharen an, die über die steinerne Treppe hoch ins Schloss eilten. Die Eingangshalle stand in lodernem Fackellicht und hallte wieder vom Getrappel der Schüler, die den steingefliesten Boden nach rechts überquerten, zur Flügeltür der großen Halle hin, wo die Begrüßungsfeier stattfand. Allmählich bevölkerten sich die vier langen Haustische unter dem sternlosen schwarzen Himmel der großen Halle, der genau dem Himmel glich, den sie durch die hohen Fenster noch erahnen konnten. Kerzen schwebten über den Tischen und warfen ihr Licht auf die hier und da verteilten silbrigen Gespenster und auf die Gesichter der Schüler, die eifrig Neuigkeiten über ihre Sommerferien austauschten, Freunden aus anderen Häusern Grüße zuriefen und neue Haarschnitte und Umhänge mit flüchtigen Blicken bedachten. Wieder bemerkte Harry, dass manche ihre Köpfe zusammensteckten und wisperten, wenn er vorbeiging. Er biss die Zähne zusammen und tat so, als ob es ihm weder auffiele noch etwas ausmachte. Am Ravenclaw-Tisch trennte sich Luna von ihnen. Kaum hatten sie den Tisch der Gryffindors erreicht, wurde Ginny lauthals von ein paar anderen Viertklässlern begrüßt und setzte sich zu ihnen. Harry, Ron, Hermine und Neville fanden etwa in der Mitte des Tisches zusammen Platz, zwischen dem fast kopflosen Nick, dem Hausgespenst der Gryffindors, und Parvati Petal und Lavender Brown, die Harry allzu lebhaft und freundlich begrüßten, woraus er den sicheren Schluss zog, dass sie noch einen kurzen Augenblick zuvor über ihn geredet hatten. Allerdings gab es Wichtigeres, worüber er sich Gedanken machte. Er spähte über die Köpfe der Schülerinnen und Schüler hinweg zum Lehrertisch, der längs der Stirnseite der Halle aufgestellt war. »Er ist nicht da.« Auch Ron und Hermine suchten den Lehrertisch ab, obwohl es eigentlich nicht nötig war. Hagrid war so groß, dass er in jeder Gruppe sofort ins Auge fiel. »Er kann doch nicht weg sein«, sagte Ron beklommen. »Natürlich nicht«, sagte Harry entschieden. »Ihr glaubt nicht, dass er verletzt ist oder so?«, meinte Hermine bedrückt. »Nein«, erwiderte Harry sofort. »Aber wo ist er dann?« Eine Pause trat ein. Dann sagte Harry sehr leise, damit Neville, Parvati und Lavender es nicht hören konnten. »Vielleicht ist er noch nicht zurück. Ihr wisst schon, sein Auftrag, was er den Sommer über für Dumbledore erledigen sollte.« »Ja, ja, das wird's sein«, sagte Ron und klang schon zuversichtlicher. Aber Hermine biss sich auf die Lippe und ließ den Blick über den Lehrertisch wandern, als hoffte sie, eine schlüssige Erklärung für Hagrids Fehlen zu finden. »Wer ist das denn?«, sagte sie spitz und deutete zur Mitte des Lehrertisches. Harry folgte ihren Augen. Sein Blick fiel zunächst auf Professor Dumbledore, der auf seinem goldenen hohen Lehnstuhl in der Mitte des langen Lehrertisches saß, in einem dunkelvioletten Umhang, der mit silbernen Sternen gesprenkelt war und mit einem dazu passenden Hut. Dumbledore hatte den Kopf seiner Nachbarin zugeneigt, die ihm ins Ohr sprach. »Sieht aus wie eine alte Jungfer«, ging es Harry durch den Kopf. Untersetzt, mit kurzen, mausgrauen Locken, in die sie einen fürchterlichen rosa Haarreif gesteckt hatte, passend zu der flaumigen rosa Strickjacke, die sie über ihren Umhang trug. Sie wandte leicht den Kopf, um an ihrem Trinkkelch zu nippen, und erschrocken erkannte er es wieder. Das fahle, krötenartige Gesicht mit den hervorquellenden Triefaugen. »Das ist diese Umbridge.« »Wer?«, sagte Hermine. »Die war bei meiner Anhörung dabei. Sie arbeitet für Fudge.«
»Hübsche Strickjacke«,
sagte Ron grinsend. »Sie arbeitet für Fudge?«, wiederholte Hermine stirnrunzelnd. »Was um Himmels Willen hat sie dann hier zu suchen?« »Weiß nicht.« Hermine kniff die Augen zusammen und suchte den Lehrertisch ab. »Nein«, murmelte sie. »Nein, sicher nicht.« Harry hatte keine Ahnung, wovon sie redete, fragte aber nicht danach. Sein Augenmerk war auf Professor Raue Pritsche gerichtet, die eben hinter dem Lehrertisch aufgetaucht war. Sie drängte sich bis ganz ans Ende durch und setzte sich auf den Platz, der eigentlich Hagrids war. Also mussten die Erstklässler den See überquert haben und im Schloss angekommen sein. Und tatsächlich, nach wenigen Augenblicken öffnete sich die Tür zur Eingangshalle. In einer langen Reihe kamen die verängstigt wirkenden Neulinge herein, angeführt von Professor McGonagall, die einen Stuhl trug, auf dem ein alter Zauberhut lag, arg geflickt und gestopft und mit einem breiten Riss über der ausgefransten Krempe. Das Stimmengewirr in der großen Halle erstarb. Die Erstklässler stellten sich vor dem Lehrertisch auf, die Gesichter den anderen Schülern zugewandt, während Professor McGonagall den Stuhl bedächtig vor sie hinstellte und dann beiseite trat. Die Gesichter der Neuen schimmerten bleich im Kerzenlicht. Ein kleiner Junge in der Mitte der Reihe schien zu zittern. Harry erinnerte sich flüchtig, wie schrecklich es für ihn gewesen war, dort zu stehen und auf die unbekannte Prüfung zu warten, die bestimmen sollte, zu welchem Haus er gehörte. Die ganze Schule wartete mit angehaltenem Atem. Dann öffnete sich der Riss nahe der Hutkrempe weit wie ein Mund und der sprechende Hut begann zu singen.
»In alter Zeit, als ich noch neu Hogwarts am Anfang stand, die Gründer unserer noblen Schul noch einte ein enges Band. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, sie hatten ein Bestreben, die beste Zauberschul der Welt und Wissen weitergeben. Zusammen wollen wir bauen und lernen, das nahmen die Freunde sich vor. Und niemals hätten die vier geahnt, dass ihre Freundschaft sich verlor. Gab es so gute Freunde noch wie Slytherin und Gryffindor? Sei denn jenes zweite Paar aus Hufflepuff und Ravenclaw. Weshalb ging dann dies alles schief, hielt diese Freundschaft nicht? Nun, ich war dort und ich erzähl die traurige Geschichte. Sagt Slytherin, wir lehren nur die mit reinstem Blut der Ahnen. Sagt Ravenclaw, wir aber lehren, wo Klugheit ist in Bahnen. Sagt Gryffindor, wir lehren all die, die Mut im Namen haben. Sagt Hufflepuff, ich nehm sie all, unansehn ihrer Gaben. Am Anfang gab es wenig Streit, nur Unterschiede viele. Denn jeder, der vier Gründe hat, ein Haus für seine Ziele. Sie holten sich, wer da gefiel, so Slytherin nahm auf, wer Zauberer rein Blutes war und listig obendrauf. Und nur wer hellsten Kopfes war, der kam zu Ravenclaw. Die mutigsten und kühnsten doch zum tapferen Gryffindor. Den Rest nahm auf die Hufflepuff, tat allen kund ihr Wissen. So standen Häuser und die Gründer in Freundschaft nicht zerrissen. In Hogwarts herrschte Friede nun in manch glücklichen Jahren. Doch bald kam hässlich Zwietracht auf, aus Schwächen und Fehlern entfahren. Die Häuser, die vier Säulen gleich, einst unsere Schul getragen, sie sahen sich jetzt als Feinde an, wollten herrschen in diesen Tagen. Nun sah's so aus, als sollt der Schul ein frühes Ende sein. Durch allzu viele Duell und Kämpfe und Stiche der Freunde allein. Und schließlich brach ein Morgen an, das Slytherin ging ihn fort. Und obwohl der Kampf verloschen war, gab's keinen Frieden dort. Und nie seit unsere Gründer vier gestutzt auf Dreie waren, hat Eintracht unter den Häusern geherrscht, die sie doch sollten bewahren. Nun hört gut zu dem sprechenden Hut, ihr wisst, was euch beschieden. Ich verteil euch auf die Häuser hier, wie's mir bestimmt hienieden. Ja, lauscht nur meinem Liede gut, dies Jahr werd ich weitergehen. Zu trennen euch bin ich verdammt, doch könnt man's als Fehler sehen. Zwar muss ich meine Pflicht erfüllen und jeden Jahrgang teilen, doch wird nicht bald durch diese Tat das Ende uns ereilen. Oh, seht das Verderben und deutet die Zeichen, die aus der Geschichte erstehen. Denn unsere Schul ist in Gefahr, mag durch äußere Feinde vergehen. Wir müssen uns stets in Hogwarts vereinen oder werden zerfallen von innen. Ich hab's euch gesagt, ich habe gewarnt. Lass die Auswahl nun beginnen.
Der Hut erstarrte wieder. Beifall brannte auf, aber zum ersten Mal, soweit sich Harry erinnern konnte, war dazwischen ein Murmeln und Wispern zu hören. Überall in der großen Halle tuschelten Schüler mit ihren Nachbarn. Und Harry, der wie alle anderen klatschte, wusste genau, worüber sie sprachen. »Ist dieses Jahr ein bisschen abgeschweift, was?« sagte Ron mit hochgezogenen Augenbrauen. Und völlig zu Recht, erwiderte Harry. Der sprechende Hut beschränkte sich normalerweise darauf, die unterschiedlichen Eigenschaften zu beschreiben, die von den 4 Hogwarts-Häusern verlangt wurden, und auf seine Aufgabe, die Schüler dementsprechend auf die Häuser zu verteilen. Harry konnte sich nicht erinnern, dass der Hut je versucht hätte, der Schule einen Rat zu erteilen. Hat er eigentlich überhaupt schon mal eine Warnung ausgesprochen? Fragte Hermine in leicht beunruhigtem Ton.
Ja, in der Tat,
sagte der fast kopflose Nick wissend und lehnte sich durch Neville zu ihr hinüber. Neville zuckte zusammen. Es war nicht gerade angenehm, wenn sich ein Geist durch einen hindurchlehnte.
Der Hut hält es für seine Ehrenpflicht, die Schule geziemend zu warnen, wann immer er der Meinung ist.
Aber Professor McGonagall, die Anstalten machte, die Liste mit den Namen der Erstklässler zu verlesen, versetzte den flüsternden Schülern einen Blick von der vernichtenden Sorte. Der fast kopflose Nick legte einen durchsichtigen Finger auf die Lippen und setzte sich wieder stocksteif hin, als plötzlich das Gemurmel verstummte. Professor McGonagall ließ den Blick noch einmal finster über die 4 Haustische schweifen, dann senkte sie die Augen auf ihr langes Stück Pergament und rief laut den ersten Namen auf.
Abercrombie, Ewan?
Der verängstigt wirkende Junge, der Harry schon aufgefallen war, stolperte nach vorne und setzte sich den Hut auf. Einzig seine weit abstehenden Ohren verhinderten, dass er ihm sogleich auf die Schultern rutschte. Der Hut überlegte einen Moment, dann öffnete sich der Riss an der Krempe wieder und er verkündete,
Gryffindor!
Harry klatschte laut mit den anderen Gryffindors, während Ewan Abercrombie an ihren Tisch getaumelt kam und sich setzte. Er machte den Eindruck, als würde er am liebsten im Boden versinken und nie wieder einen Blick auf sich ziehen wollen. Allmählich dünnte die lange Reihe der Erstklässler aus. In den Pausen zwischen dem Aufrufen der Namen und den Entscheidungen des sprechenden Huts konnte Harry Rons Magen laut rumoren hören. Schließlich wurde Zeller Rose dem Haus Hufflepuff zugeteilt, Professor McGonagall nahm Hut und Stuhl und schritt mit ihnen davon, und Professor Dumbledore erhob sich. Bei aller Bitterkeit, die Harry in der letzten Zeit gegenüber seinem Schulleiter gehegt hatte, fühlte er sich nun, da er Dumbledore vor ihnen allen stehen sah, einigermaßen besänftigt. Hagrid fehlte, dazu noch diese Drachenpferde. Das alles hatte ihm das Gefühl gegeben, seine Rückkehr nach Hogwarts, die er so lange gespannt erwartet hatte, wäre voll leidiger Überraschungen, gleich Misstönen in einem vertrauten Lied. Doch nun war es endlich so, wie es sein sollte. Ihr Schulleiter erhob sich, um sie alle beim Empfangsessen zu begrüßen.
»An unsere Neuen!«
sagte Dumbledore mit schallender Stimme, die Arme weit ausgebreitet und ein strahlendes Lächeln auf den Lippen.
»Willkommen! An unsere alten Hasen, willkommen zurück! Es gibt eine Zeit, um Reden zu halten, aber dies ist sie nicht! Haut rein!«
Es gab anerkennendes Gelächter und Beifall brandete auf, als sich Dumbledore elegant setzte und sich den langen Bart über die Schulter warf, damit er ihm beim Essen nicht in die Quere kam. Denn aus dem Nichts waren Speisen erschienen und die 5 langen Tische ächzten unter Braten und Pasteten und Schüsseln mit Gemüse, unter Brot und Soßen und Krügen voll Kürbissaft.
»Klasse«,
sagte Ron mit einem hungrigen Stöhnen, griff sich die nächstbeste Platte mit Koteletts und fing an, seinen Teller zu beladen, unter den wehmütigen Blicken des fast kopflosen Nick.
»Was haben Sie vorhin noch gesagt?« fragte Hermine das Gespenst. »Von wegen, dass der sprechende Hut Warnungen ausspricht.«
»Oh ja«,
sagte Nick, offenbar froh über einen Grund, sich von Ron abzuwenden, der inzwischen mit fast unanständiger Begeisterung Bratkartoffeln aß.
»Ja, ich habe den Hut schon mehrmals Warnungen aussprechen hören, immer zu Zeiten, da er große Gefahr für die Schule spürte. Und natürlich lautete sein Rat immer gleich, steht zusammen und seid stark von innen heraus.«
»Wie kann man den Hut erwischen, dass die Schule in Gefahr ist?«
sagte Ron. Er hatte den Mund so voll, dass Harry sich wunderte, wie er es schaffte, überhaupt einen Mucks von sich zu geben.
»Verzeihung, bitte?«
fragte der fast kopflose Nick höflich, während Hermine angewidert dreinsah. Ron schluckte seinen gewaltigen Bissen hinunter und sagte,
»Wie kann ein Hut wissen, dass die Schule in Gefahr ist?«
Ich habe keine Ahnung,
sagte der fast kopflose Nick.
Immerhin lebt er in Dumbledores Büro. Also würde ich sagen, er schnappt dort dies und jenes auf.
Und er will, dass alle Häuser untereinander befreundet sind, sagte Harry und warf einen Blick hinüber zum Tisch der Slytherins, wo Draco Malfoy Hof hielt. Darauf kann er lange warten.
»Nun also, du solltest dir diese Haltung nicht zu eigen machen«, sagte Nick vorwurfsvoll. »Friedliche Zusammenarbeit, das ist die Devise. Wir Gespenster pflegen freundschaftliche Bande, auch wenn wir zu unterschiedlichen Häusern gehören. Trotz der Konkurrenz zwischen Gryffindor und Slytherin würde ich nicht im Traum daran denken, Streit mit dem blutigen Baron zu suchen.«
»Nur weil sie schreckliche Angst vor ihm haben«, entgegnete Ron. Der fast kopflose Nick schien höchst entrüstet.
»Angst? Ich hoffe doch, dass ich, Sir Nicholas de Mimsy Poppington, mich während meines ganzen Lebens nie der Feigheit schuldig gemacht habe. Das edle Blut, das in meinen Adern fließt.«
»Welches Blut?«, fragte Ron. »Sie haben doch ganz bestimmt kein...«
»Das ist eine Redensart«,
sagte der fast kopflose Nick, inzwischen so verärgert, dass sein Kopf auf seinem nicht ganz durchtrennten Hals bedrohlich zitterte.
»Ich nehme an, es ist mir immer noch erlaubt, jedwede Worte zu gebrauchen, die mir belieben, selbst wenn mir die Genüsse des Essens und Trinkens versagt bleiben. Aber sei versichert, ich bin durchaus an Schüler gewöhnt, die sich über meinen Tod lustig machen.«
»Nick, er hat sie wirklich nicht ausgelacht«, sagte Hermine und warf Ron einen zornigen Blick zu. Unglücklicherweise war Rons Mund schon wieder gestopft voll und alles, was er herausbrachte, war ein
»Ich wollte nicht verarschen«,
was Nick offenbar nicht als angemessene Entschuldigung zu würdigen bereit war. Er erhob sich in die Luft, rückte seinen Federhut zurecht und entschwebte zum anderen Ende des Tisches, wo er sich zwischen den Creevy-Brüdern Colin und Dennis niederließ. »Na toll, Ron«, fauchte Hermine. »Was?« sagte Ron entrüstet, der es endlich geschafft hatte, seinen Bissen hinunterzuschlucken. »Darf man hier nicht mal einfache Fragen stellen?« »Ach, vergiss es«, erwiderte Hermine ärgerlich, und den Rest des Essens verbrachten die beiden in gekränktem Schweigen. Harry kannte ihr Gekabbel nur zu gut und mühte sich gar nicht erst, sie zu versöhnen. Er hatte das Gefühl, seine Zeit besser zu nutzen, indem er ordentlich Steak und Nierenpastete futterte und anschließend einen großen Teller mit seiner Lieblingssiruptorte verschlang. Als alle Schüler mit dem Essen fertig waren und der Lärm in der Halle allmählich wieder anschwoll, erhob sich Dumbledore erneut. Die Unterhaltungen verstummten schlagartig. Und alle wandten sich dem Schulleiter zu. Harry fühlte sich inzwischen angenehm düsig. Sein Himmelbett wartete irgendwo da oben auf ihn, wunderbar warm und weich.
»Nun jetzt, da wir alle ein weiteres herrliches Festessen verdauen, bitte ich für einige Momente um eure Aufmerksamkeit für die üblichen Bemerkungen zum Schuljahrsbeginn«, sagte Dumbledore. »Die Erstklässler sollten wissen, dass der Wald auf dem Schlossgelände für Schüler verboten ist, und einige unserer älteren Schüler sollten es inzwischen auch wissen.«
Harry, Ron und Hermine tauschten ein künstliches Lächeln.
»Mr. Filch, der Hausmeister, hat mich, wie ihr sagt, zum 462. Mal gebeten, euch daran zu erinnern, dass Zauberei zwischen den Unterrichtsstunden auf den Gängen nicht erlaubt ist. Ebenso wenig wie eine Reihe anderer Dinge, die alle auf der erschöpfenden Liste nachzulesen sind, die jetzt an Mr. Filchs Bürotür hängt. Dieses Jahr haben wir zwei Veränderungen im Kollegium. Wir freuen uns sehr, Professor Raue Pritsche erneut willkommen zu heißen, die Pflege magischer Geschöpfe unterrichten wird. Wir freuen uns ebenfalls, Professor Umbridge vorstellen zu können, unsere neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste.«
Es gab höflichen, wenn auch kaum begeisterten Beifall, und Harry, Ron und Hermine warfen sich leicht panische Blicke zu. Dumbledore hatte nicht gesagt, wie lange Raue Pritsche unterrichten würde. Dumbledore fuhr fort.
Auswahlspiele für die Quidditch-Mannschaften der Häuser finden statt,
Er unterbrach sich und sah Professor Umbridge fragend an. Da sie im Stehen nicht viel größer war als im Sitzen, begriff einen Moment lang niemand, warum Dumbledore aufgehört hatte zu reden. Doch dann räusperte sich Professor Umbridge und es war klar, dass sie aufgestanden war und die Absicht hatte, eine Rede zu halten. Dumbledore wirkte nur einen Moment lang verdutzt. Dann setzte er sich munter und sah Professor Umbridge aufmerksam an, als ob er sich nichts sehnlicher wünschte, als ihrem Vortrag zu lauschen. Andere Mitglieder des Kollegiums konnten ihre Überraschung nicht so geschickt verbergen. Professor Sprouts Augenbrauen waren in ihrem zerzausten Haar verschwunden und Professor McGonagalls Mund war so dünnlippig, wie ihn Harry noch nie gesehen hatte. Niemals zuvor hatte ein neuer Lehrer Dumbledore unterbrochen. Viele Schüler grinsten. Diese Frau wusste offensichtlich nicht, wie es in Hogwarts zuging.
»Danke, Direktor«, sagte Professor Umbridge geziert, »für diese freundlichen Willkommensworte.«
Sie hatte eine hohe, hauchzarte Kleinmädchenstimme, und Harry spürte erneut eine mächtige Woge der Abneigung, die er sich nicht erklären konnte. Er wusste nur, dass er alles an ihr verabscheute, von ihrer albernen Stimme bis zu ihrer flauschigen rosa Strickjacke. Erneut ließ sie ein kleines, hüstelndes Räuspern hören. Dann fuhr sie fort.
»Nun, es ist wunderbar, wieder in Hogwarts zu sein, muss ich sagen.«
Sie lächelte und offenbarte dabei sehr spitze Zähne.
»Und solch glückliche kleinen Gesichter zu mir aufblicken zu sehen.«
Harry ließ den Blick umherschweifen. Keines der Gesichter, die er sehen konnte, wirkte glücklich. Im Gegenteil, sie wirkten eher verblüfft, wie Fünfjährige angesprochen zu werden.
»Ich freue mich sehr darauf, Sie alle kennenzulernen, und ich bin sicher, wir werden sehr gute Freunde werden.«
Die Schüler sahen sich verwundert an. Manche unterdrückten kaum noch ein Grinsen.
»Meinetwegen bin ich Ihre Freundin, solange ich mir diese Strickjacke nicht ausleihen muss«, wisperte Parvati Lavender zu, und beide brachen in stummes Kichern aus.
Professor Umbridge räusperte sich erneut. Doch als sie fortfuhr, war ihre Stimme nicht mehr ganz so zart. Sie klang weitaus geschäftsmäßiger und ihre Worte hatten jetzt einen drögen Ton, als würde sie etwas auswendig Gelerntes vortragen.
»Das Zaubereiministerium hat der Ausbildung junger Hexen und Zauberer immer die größte Bedeutung beigemessen. Die seltenen Gaben, die sie von Geburt an besitzen, könnten verkümmern, wenn wir sie nicht durch sorgfältige Anleitung fördern und hegen würden. Die uralten Fähigkeiten, die der Gemeinschaft der Zauberer vorbehalten sind, müssen von Generation zu Generation weitergegeben werden, wenn wir sie nicht für immer verlieren wollen. Der Schatz magischen Wissens, den unsere Vorfahren zusammengetragen haben, muss bewahrt, erweitert und vertieft werden von jenen, die zum ehrenvollen Dienst des Lehrers berufen sind.«
Hier legt der Professor Umbridge eine Pause ein und machte eine kleine Verbeugung hin zu ihren Kollegen, von denen keiner sie erwiderte. Professor McGonagalls dunkle Augenbrauen hatten sich dermaßen zusammengezogen, dass sie nun eindeutig wie ein Falke wirkte. Und Harry sah deutlich, wie sie mit Professor Sprout einen vielsagenden Blick tauschte. Umbridge ließ wiederum ein leises hören und fuhr mit ihrer Rede fort.
»Jeder Schulleiter, jede Schulleiterin von Hogwarts hat etwas Neues zu der schweren Aufgabe beigetragen, diese geschichtsträchtige Schule zu führen, und das ist auch gut so. Denn ohne Fortschritt tritt in Stillstand und Verfall ein. Und doch muss dem Fortschritt um des Fortschritts willen eine Absage erteilt werden, denn häufig bedürfen unsere erprobten und bewährten Traditionen nicht des Herumstümperns. Ein Gleichgewicht, also zwischen Altem und Neuem, zwischen Dauer und Wandel, zwischen Tradition und Innovation.
Harry spürte, dass seine Aufmerksamkeit verebbte, dass sein Denken sich abwechselnd trübte und wieder schärfte. Die Stille, die stets den Raum beherrschte, wenn Dumbledore sprach, verflog. Seine Mitschüler steckten flüsternd und kichernd die Köpfe zusammen. Drüben am Ravenclaw-Tisch plauderte Cho Chang angeregt mit ihren Freundinnen. Ein paar Plätze von Cho entfernt hatte Luna Lovegood erneut ihren Klitterer herausgeholt. Am Hufflepuff-Tisch indes war Ernie Macmillan einer der wenigen, die immer noch Professor Umbridge anstarrten, wenn auch mit glasigen Augen. Und Harry war sicher, dass er nur so tat, als würde er zuhören, ganz bestrebt, dem neuen Vertrauensschülerabzeichen, das auf seiner Brust schimmerte, gerecht zu werden. Professor Umbridge schien die Unruhe im Publikum nicht wahrzunehmen. Harry hatte den Eindruck, eine ausgewachsene Randale hätte direkt vor ihrer Nase losbrechen können und sie hätte ihre Rede weiter durchgezogen. Die Lehrer jedoch lauschten immer noch sehr aufmerksam und Hermine schien jedes von Professor Umbridges Worten einzusaugen, auch wenn sie, ihrer Miene nachzuschließen, überhaupt nicht nach ihrem Geschmack waren. Weil manche Änderungen zum Besseren ausschlagen, während andere im Urteil der Geschichte sich als Fehlentscheidungen erweisen werden. Desgleichen werden manche alten Gewohnheiten bewahrt werden, und das ganz zu Recht, während andere veraltet und überholt aufgegeben werden müssen. Gehen wir also voran in eine neue Ära der Offenheit, der Effizienz und der Verantwortlichkeit, bestrebt, das zu bewahren, was bewahrenswert ist, zu vervollkommnen, was vervollkommnet werden muss und zu säubern, wo wir Verhaltensweisen finden, die verboten gehören. Sie setzte sich. Dumbledore klatschte. Die Lehrer folgten seinem Beispiel, allerdings fiel Harry auf, dass einige von ihnen ihre Hände nur ein- oder zweimal zusammenschlugen und dann innehielten. Ein paar wenige Schüler schlossen sich dem Beifall an, doch die meisten, die nicht mehr als einige Worte lang zugehört hatten, waren vom Ende der Rede überrascht worden, und bevor sie ordentlich applaudieren konnten, hatte sich Dumbledore bereits wieder erhoben.
»Ich danke Ihnen vielmals, Professor Umbridge.« »Das war eine höchst aufschlussreiche Rede«, sagte er und verbeugte sich vor ihr. »Nun, wie gesagt, die Quidditch-Auswahlspiele finden statt am...«
»Ja, das war wirklich aufschlussreich«, sagte Hermine mit gedämpfter Stimme.
»Willst du sagen, du fandest sie gut?«,
fragte Ron leise und wandte sich mit trüben Augen Hermine zu.
»Das war so ziemlich die langweiligste Rede, die ich je gehört habe, und ich bin immerhin mit Percy aufgewachsen.«
»Ich habe gesagt, aufschlussreich, nicht gut«, sagte Hermine. »Sie hat vieles erklärt.«
»Tatsächlich?«, sagte Harry überrascht. »Mir kam es vor wie ein Haufen Geschwafel.«
»In dem Geschwafel waren einige wichtige Hinweise versteckt«, sagte Hermine grimmig.
»Wirklich?«,
sagte Ron mit ratloser Miene.
»Was ist mit dem Fortschritt um des Fortschritts willen, muss eine Absage erteilt werden? Oder mit säubern, wo wir Verhaltensweisen finden, die verboten gehören?«
»Naja, was soll denn das heißen?«, sagte Ron ungeduldig.
»Ich will dir erklären, was das heißt«, sagte Hermine unheilvoll. »Das heißt, das Ministerium mischt sich in Hogwarts ein.«
Ringsum begann ein großes Stühlerücken und Fußgetrappel. Offenbar hatte Dumbledore die Feier aufgelöst, denn alle standen auf und machten sich bereit, die Halle zu verlassen. Hermine sprang hoch in heller Aufregung.
»Ron, wir müssen den Erstklässlern den Weg zeigen.«
»Ach ja«, sagte Ron, der es offensichtlich vergessen hatte.
»Hey, hey, ihr da, ihr Knirpse!«
»Ron, na ja, das sind sie doch, Winzlinge.«
»Das weiß ich, aber du kannst sie nicht Knirpse nennen.«
»Erstklässler«,
rief Hermine gebieterisch über den Tisch hinweg,
»hier lang bitte.«
Eine Gruppe von Neulingen ging schüchtern zwischen dem Gryffindor und dem Hufflepuff-Tisch hindurch, alle äußerst bemüht, auf keinen Fall als Anführer dazustehen.
Tatsächlich schienen sie sehr klein. Harry war sich sicher, dass er nicht so jung gewirkt hatte, als er hier angekommen war. Er grinste ihnen zu. Ein blonder Junge neben Ewan Abercrombie schien vor Schreck zu erstarren. Er stupste Ewan an und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Ewan Abercrombie war offenbar nicht minder erschrocken und warf Harry einen angsterfüllten Blick zu. Harry spürte das Grinsen von seinem Gesicht tröpfeln wie Stinksaft. »Bis später dann«, sagte er zu Ron und Hermine und verließ allein die große Halle. Er war entschlossen, unterwegs nicht mehr auf Geflüster, Gestache und auf ihn deutende Finger zu achten. Er blickte stur geradeaus und schlängelte sich durch die Menge in der Eingangshalle. Dann eilte er die Marmortreppe hoch, nahm ein paar verborgene Abkürzungen und hatte bald das größte Gedränge hinter sich gelassen. Es war dumm von ihm gewesen, nicht mit so etwas zu rechnen, überlegte er zornig, während er durch die viel ruhigeren Korridore in den oberen Stockwerken ging. Natürlich starrten ihn alle an. Er war 2 Monate zuvor aus dem trimagischen Irrgarten aufgetaucht, die Leiche eines Mitschülers an sich gepresst und hatte behauptet, er habe Lord Voldemort an die Macht zurückkehren sehen. Im vergangenen Schuljahr war keine Zeit gewesen, alles zu erklären, bevor sie nach Hause gefahren waren, selbst wenn er sich imstande gefühlt hätte, der ganzen Schule einen genauen Bericht über die schrecklichen Ereignisse auf jenem Friedhof zu liefern. Harry hatte das Ende des Korridors zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors erreicht und blieb vor dem Porträt der fetten Dame stehen. Da fiel ihm ein, dass er das neue Passwort nicht kannte. Sagte er verdrießlich und starrte zur fetten Dame hoch, die die Falten ihres rosa Seidenkleides glatt strich und seinen Blick streng erwiderte. »Kein Passwort, kein Zutritt«, sagte sie hochmütig. »Harry, ich weiß es«, jemand keuchte von hinten auf ihn zu, und als er sich umwandte, sah er Neville herantraben. »Rat mal, wie es heißt. Ich kann's mir nämlich endlich mal merken.« Er fuchtelte mit dem mickrigen Kaktus, den er ihnen im Zug gezeigt hatte. »Mimbulus Mimbletonia.« »Richtig«, sagte die fette Dame, und ihr Porträt schwang ihnen entgegen wie eine Tür und gab den Blick auf ein rundes Loch in der Wand dahinter frei, durch das Harry und Neville jetzt kletterten. Der Gemeinschaftsraum der Gryffindors, der unverändert gastlich wirkte, war ein behagliches, rundes Turmzimmer voll zerschlissener, knuddeliger Sessel und wackeliger alter Tische. Im Kamin prasselte ein munteres Feuer und ein paar Schüler wärmten sich daran die Hände, bevor sie zu ihren Schlafsälen hinaufstiegen. Auf der anderen Seite des Zimmers pinnten Fred und George Weasley etwas an das schwarze Brett. Harry wünschte ihnen mit einer Handbewegung gute Nacht und ging flugs auf die Tür zum jungen Schlafsaal zu. Momentan war ihm nicht sonderlich nach Gesprächen zumute. Neville folgte ihm. Dean Thomas und Seamus Finnegan waren schon im Schlafsaal und gerade dabei, Poster und Fotos an die Wände neben ihren Betten zu hängen. Sie hatten sich unterhalten, als Harry die Tür öffnete, verstummten aber je kaum, dass sie ihn sahen. Harry fragte sich, ob sie über ihn geredet hatten, und gleich darauf, ob er unter Verfolgungswahn litt. »Hi«, sagte er, ging hinüber zu seinem Koffer und öffnete ihn. »Hi, Harry«, sagte Dean, der sich gerade seinen Pyjama in den Farben von West Ham anzog. »Schöne Ferien gehabt?« »Ging so«, murmelte Harry, da ein wahrheitsgetreuer Bericht über seine Ferien den größten Teil der Nacht in Anspruch genommen hätte und er dazu keine Lust hatte. »Und du?«
»Ja, war okay«, kicherte Dean. »Besser als bei Seamus jedenfalls. Er hat's mir gerade erzählt.«
»Warum? Was ist passiert, Seamus?« fragte Neville und stellte den Mimbulus Mimbletonia liebevoll auf sein Nachtschränkchen. Seamus antwortete nicht gleich. Zunächst sorgte er penibel dafür, dass ein Quidditch-Poster der Canmere Kestrels auch ja gerade hing. Dann sagte er, Harry immer noch den Rücken zugekehrt, »Meine Mom wollte nicht, dass ich wieder zurückkomme.« »Was?« sagte Harry und hielt beim Ausziehen seines Umhangs inne. »Sie wollte nicht, dass ich nach Hogwarts zurückkomme.« Seamus wandte sich von seinem Poster ab und zog seinen Schlafanzug aus dem Koffer, noch immer ohne Harry anzusehen. »Aber wieso?« sagte Harry erstaunt. Er wusste, dass Seamus Mutter eine Hexe war. Deshalb konnte er nicht verstehen, warum sie sich so wie die Dursleys aufgeführt hatte. Seamus antwortete erst, als er seinen Schlafanzug ganz zugeknöpft hatte. »Nun ja«, sagte er in gemessenem Ton, »ich vermute, wegen dir.«
»Was soll das heißen?« fragte Harry rasch.
Sein Herz schlug ziemlich schnell. Er hatte das vage Gefühl, als ob etwas bedrohlich auf ihn zurücken würde. »Nun ja«, sagte Seamus wieder und mied weiterhin Harrys Blick, »sie, ja, es ist nicht nur wegen dir, auch wegen Dumbledore.«
»Sie glaubt dem Tagespropheten?« sagte Harry.
»Sie denkt, ich sei ein Lügner und Dumbledore ein alter Narr?«
Seamus blickte zu ihm auf.
»Ja, so ungefähr.«
Harry schwieg.
Er warf seinen Zauberstab auf den Nachttisch, zog seinen Umhang aus, stopfte ihn zornig in den Koffer und schlüpfte in seinem Pyjama. Es widerte ihn an. Er hatte es satt, der zu sein, der angestarrt wurde und über den man die ganze Zeit redete. Wenn nur einer von ihnen wüsste, wenn nur einer die leiseste Ahnung hätte, wie es war, wenn einem all diese Dinge passierten. Mrs. Finnegan schoss es ihm wutentbrannt durch den Kopf. Diese dumme Frau, sie hatte doch keine Ahnung. Er stieg ins Bett und wollte gerade die Vorhänge zuziehen, als Seamus sagte, »Hör mal, was ist denn jetzt in dieser Nacht passiert, als, du weißt schon, als das mit Cedric Diggory und so?«
Seamus klang nervös und wissbegierig zugleich.
Dean, der sich über seinen Koffer gebeugt hatte und einen Pantoffel herauszuklauben versuchte, wurde merkwürdig still. Und Harry wusste, dass er mit gespitzten Ohren lauschte.
»Was hältst du von mir?«
erwiderte Harry. »Warum liest du nicht einfach den Tagespropheten wie deine Mutter? Da steht alles drin, was du wissen musst.«
»Hör auf, meine Mutter zu beleidigen«, fauchte Seamus.
»Ich beleidige jeden, der mich einen Lügner nennt«, entgegnete Harry.
»So redest du nicht mit mir.«
»Ich red mit dir, wie es mir passt«, sagte Harry, und seine Wut kochte so schnell hoch, dass er seinen Zauberstab vom Nachttisch schnappte. »Wenn du ein Problem damit hast, dass du mit mir in einem Schlafsaal bist, dann geh und frag McGonagall, ob du umziehen kannst. Dann braucht sich deine Mami keine Sorgen mehr zu machen. Lass meine Mutter aus dem Spiel, Potter. Was ist denn hier los?«
Ron stand in der Tür. Er hatte die Augen aufgerissen und sah von Harry, der auf dem Bett kniete und mit dem Zauberstab auf Seamus zielte, zu Seamus, der mit erhobenen Fäusten dastand.
»Er beleidigt meine Mutter«, rief Seamus.
»Was?« sagte Ron.
»Das würde Harry nie tun. Wir haben deine Mutter kennengelernt, wir fanden sie ganz nett. Da hat sie noch nicht jedes Wort geglaubt, das dieser stinkende Tagesprophet über mich schreibt«, sagte Harry laut.
»Oh«, sagte Ron. Und allmählich begann es auf seinem sommersprossigen Gesicht zu dämmern.
»Oh, verstehe.«
»Weißt du was?« erhitzte sich Seamus und versetzte Harry einen giftigen Blick.
»Er hat recht. Ich will nicht mehr in einem Schlafsaal mit ihm sein. Er ist verrückt.«
»Das ist voll daneben, Seamus«, sagte Ron, dessen Ohren inzwischen rot glühten. Immer ein Zeichen von Gefahr.
»Voll daneben, ja?« rief Seamus, der im Gegensatz zu Ron bleich wurde. »Du glaubst den ganzen Käse, den er über du weißt schon wen erzählt hat? Du meinst, er sagt die Wahrheit?«
»Ja, allerdings«, sagte Ron zornig.
»Dann bist du auch verrückt«, sagte Seamus verächtlich.
»Ja?
Tja, Pech für dich, Mann, dass ich zufällig auch Vertrauensschüler bin«, sagte Ron und stupste sich mit dem Finger auf die Brust. »Also pass auf, was du sagst. Außer du willst Strafarbeiten verpasst kriegen.«
Seamus schaute ein paar Sekunden lang drein, als wären Strafarbeiten ein annehmbarer Preis dafür, sagen zu können, was ihm durch den Kopf ging. Aber dann drehte er sich mit einem verächtlichen Schnauben auf dem Absatz um, hechtete ins Bett und zog die Vorhänge mit solcher Wut zu, dass sie abrissen und zu einem staubenden Haufen auf den Boden niedersanken. Ron blickte Seamus böse an. Dann wandte er sich Dean und Neville zu.
»Hat noch jemand Eltern, die ein Problem mit Harry haben?« sagte er angriffslustig.
»Meine Eltern sind Muggelalter«, sagte Dean achselzuckend. »Die wissen gar nichts von irgendwelchen Toten in Hogwarts, weil ich nicht so blöd bin und es ihnen auch noch erzähle.«
»Du kennst meine Mutter nicht. Die quetscht alles aus jedem raus«, fauchte ihn Seamus an. »Außerdem kriegen deine Eltern nicht den Tagespropheten. Die wissen gar nicht, dass unser Schulleiter aus dem Zaubergamot und aus der Internationalen Zauberervereinigung rausgeschmissen wurde, weil er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Meine Omi sagt, das ist Kokolores, meldete sich Neville zu Wort. Sie sagt, es ist der Tagesprophet, der den Bach runtergeht und nicht Dumbledore. Sie hat ihr Abo gekündigt. Wir glauben, Harry, sagte er schlicht. Er stieg ins Bett, zog die Decke hoch bis ans Kinn und äugte wie eine Eule zu Seamus hinüber. Meine Omi hat immer gesagt, du weißt schon, wer wird eines Tages zurückkommen. Sie glaubt, wenn Dumbledore sagt, er ist zurück, dann ist er auch zurück. Harry spürte einen jähen Anflug von Dankbarkeit gegenüber Neville. Niemand sonst sagte ein Wort. Seamus holte seinen Zauberstab hervor, reparierte die Bettvorhänge und verschwand hinter ihnen. Dean legte sich ins Bett, drehte sich um und schwieg. Neville, der offenbar auch nichts weiter zu sagen hatte, betrachtete zärtlich seinen mondbeschienenen Kaktus. Harry lehnte sich in seine Kissen zurück, während Ron am Nachbarbett damit beschäftigt war, seine Sachen zu verstauen. Der Streit mit Seamus, den er immer sehr gemocht hatte, hatte Harry erschüttert. Wie viele Leute würden ihm noch unterstellen, er würde lügen oder sei durchgeknallt? Hatte auch Dumbledore den ganzen Sommer über so gelitten, als ihn erst der Zaubergamot, dann die Internationale Zauberervereinigung aus ihren Reihen verstoßen hatten? War es vielleicht Zorn auf Harry, der Dumbledore seit Monaten davon abhielt, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Schließlich waren sie beide in diese Sache verstrickt. Dumbledore hatte Harry geglaubt, der ganzen Schule seine Version der Ereignisse mitgeteilt und dann der gesamten Zaubererschaft. Jeder, der Harry für einen Lügner hielt, musste auch Dumbledore für einen Lügner halten. Oder aber glauben, dass man Dumbledore hinters Licht geführt hatte. Eines Tages werden sie wissen, dass wir recht hatten, dachte Harry niedergeschlagen, als Ron ins Bett stieg und die letzte Kerze im Schlafsaal löschte. Doch er fragte sich, wie viele Angriffe ähnlich dem von Seamus er noch aushalten musste, bevor dieser Tag kam.